Thomas Wagner in einem sehr, sehr, sehr lässigen Western-Dress, muss man sagen. Clint Eastwood ist es, glaube ich, den du auf deiner Brust trägst. Und es ist
Ja.
auch wirklich so, das muss man mal ganz klar sehen. Er ist quasi der Clint Eastwood der Neuzeit. Es gibt niemanden, der schneller schießt als Thomas Wagner. So viel ist klar, wenigstens verbal. Dafür ist er bekannt. Und er trinkt auch aus einem sehr lässigen Becher heute Morgen. Das muss man auch sehen.
Ich war auf der
Und er
Wiesn
hat
gestern, da muss man ja noch einen Kaffee trinken dann, ne?
absolut, dass du überhaupt dann hier stehen kannst. Ja, aber wer das kann, also wer mit einem sehr, sehr sauberen Clint Eastwood-Hoodie, aus einem sehr, sehr lässigen Pappbecher mit einer sehr, sehr lässigen Weltkugel im Hintergrund nach der Wiesn in diesem Podcast auftreten kann, der braucht mindestens eins, nämlich
Eier, wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Leis
und Thomas Wagner.
So, wie war's auf der Wiesn?
Ja, ich habe gestern erst mal im Zug verfolgt, wie der HSV gespielt hat. Danach bin ich dann leicht euphorisiert ins Zelt gegangen.
Es musste sein, gleich am Anfang des
Nee,
Podcasts,
nee,
das
ich wollte
ist
das
mir
einfach nur mal
klar.
sagen, meine Gemütsverfassung dann darzulegen.
Ja.
Ich habe zwei Maß getrunken und dann gab es da noch eine Weinbar in diesem Zelt, wo wir waren. Ja, aber dann kam ich nach Hause, ich bin ja bei meinem Freund Andi hier, dem gehört übrigens diese Weltkarte, wo er überall schon war, und habe mit ihm ein Gespräch gestern Abend geführt, das wir heute Morgen beim Frühstück nochmal 1:1 wiederholt haben. Also anscheinend war ich doch nicht mehr ganz nüchtern gestern.
Ja. Was kostet eigentlich die Maß Riesling?
Das weiß ich nicht. Die Maß kostet 15 Euro, aber na gut, aber wenn du das hochrechnest, dann ist das mittlerweile wie wenn du für einen Kölsch 3 Euro bezahlst, und das zahlst du halt auch definitiv teilweise in Köln mittlerweile. Also
Ja.
hört sich natürlich gesamt viel an,
Ja.
aber ja, es gab, was gab es denn? Es gab irgendwie einen guten Rosé, ich glaube, gute österreichische Weine, also
Ja.
ja,
Ja.
es war dann gut, dass ich irgendwann auch nach Hause gegangen bin. Übrigens, du siehst sensationell aus in deinem FC-Trikot. Das ist ja fast schon weinrot, sowas. Das
Das
hat.
ist Weinrot, das ist ein T-Shirt. Es ist
Okay.
ein T-Shirt, es ist kein
Es hat was
Trikot.
Päpstliches, wie im Vatikan irgendwie so, wie
Ja,
die.
ja, ja,
Ja,
ja.
ja.
Ja. Ich bin auch sehr religiös, wenn es um Fußball geht, muss man sagen. Das
Ja,
ist, ja.
du glaubst an das Weiße, das ist klar.
Das Weiß und das Rote. Du kannst es dir aussuchen. Mal so, mal so.
Genau.
Eben wie du. Du bist ja auch wieder schon wieder in München. Mal so, mal so.
Ach so, ja, aber gut, das lag aber dran. Ich gönne mir morgen ab morgen sogar mal ein paar Tage frei und fahre ein bisschen wandern und saunieren.
Das,
Was lachst denn du da so?
den Wagnerweg beschreiten, das ist auch mal ganz gut.
Ganz
Tut dir
genau.
gut, glaube ich.
Ganz genau. So, jetzt
Ja.
lass uns mal über Spitzenspiel sprechen gestern.
Ja, dann leg mal los. Ich bin gespannt, wie du es einordnest, das Spitzenspiel.
Ja, also ich habe es natürlich dann, da habe ich mich ja verraten, ich habe es jetzt nicht über 90 Minuten geguckt, sondern die Zusammenfassung. Wieder mal ein Spiel, wo der Bayern-Fan sagen wird, das gibt's doch gar nicht, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben. Ne? Ich glaube,
Natürlich.
74% Ballbesitz oder sowas.
Mindestens
Ja,
120%.
am Ende des Tages bleibt aber schon auch die Erkenntnis, die für andere Mannschaften eigentlich ganz gut ist, wenn sie denn selber mitspielen würden, das tun sie im Moment nicht. Man kann den Bayern entgegentreten. Ne? Sie haben jetzt in einer Woche kein Spiel gewonnen gegen die ersten Hochkaräter dieser Saison. Optisch drückend überlegen gegen Leverkusen. Gegen Aston Villa fand ich es jetzt gar nicht so krass, sondern da muss man auch mal sagen, Unai Emery hat jetzt zum dritten Mal die Bayern geschlagen. Der scheint sie ganz gut kodieren zu können. Und ja, jetzt in Frankfurt kriegen sie Gegentore, wo man sagt, das darf dir natürlich nicht passieren, gerade so tief in der Nachspielzeit. Also, dass die Bayern spielen wie unter Guardiola, keiner hat eine Chance. Ich glaube, das war ein bisschen verfrüht, auch wenn sie natürlich diese beiden Bundesligaspiele, wenn sie sie gewonnen hätten, hätte man auf gar keinen Fall von etwas Unverdientem sprechen können.
Weißt du, mir ist auch gefallen, hätten sie Dante noch, der inzwischen 41 ist und bei Nizza spielt, übrigens Stammspieler ist und alles wegräumt. Ich habe das Spiel gestern gegen PSG gesehen und zwar in voller Länge.
Wahnsinn. Was du mittlerweile machst, seit du mit mir diesen Podcast hast, das ist wirklich
Ich bin so ein
unfassbar.
bisschen infiziert. Ja,
Ja.
es ist nicht mehr wie der Express-Mitarbeiter damals gesagt hat, gefährliches Halbwissen, sondern ihr müsst jetzt wirklich euch ganz warm anziehen.
Ja.
Aber Dante ist noch weit entfernt vom Karriereende, sagt er. Also der, ich weiß nicht, ob der dann mit 50 noch spielt, aber der spielt immer noch in einem der europäischen Topclubs. Und wenn du gesehen hast, wie der gestern das Zeug weggeräumt hat, jetzt spielt Nizza einen etwas anderen Fußball als der FC Bayern München. Aber trotzdem, Respekt. Also
ich würde jetzt Nizza nicht unbedingt als europäischen Top-Club bezeichnen, sondern als guten Club der Ligue 1. Aber das macht ja nichts kaputt von dem, was du gesagt hast. Dante mit 41 ist natürlich also aller Ehren wert. Ich meine, er war ja auch in der Bundesliga, sowohl in Gladbach als auch bei den Bayern ein richtig guter Spieler, Champions-League-Sieger mit den Bayern. Ich glaube, am Ende seiner Karriere würde er leider dieses 1:7 aus dem WM-Halbfinale nicht aus seinem Kopf ganz verbannen können. Aber ich habe ihn auch in der Conference League vor 2 Jahren noch in Nizza in Köln gesehen. Auch da seine Dominanz auf dem Platz, muss man wirklich sagen, das ist beachtlich. Vor allen Dingen, der wirkt ja nicht ansatzweise wie einer, der 41 ist. Der springt da rum, als wenn er gerade die 30 gekratzt hat.
Stimmt, und Mokoko könnte sein Sohn sehen. Einfach nur mal so. Ja, ja, das ist schon ganz, ganz krass. Randnotiz, Adi Hütter ist mit Monaco jetzt Tabellenführer in Frankreich. Und da schließt sich der Kreis zu Frankfurt. Max Eberl hat gesagt, das Einzige, was ihn richtig ankotzt, ist das Ergebnis. Und das muss man den Bayern auch vorwerfen. Also ist diese Spielweise auf Dauer erfolgreich, wenn du tatsächlich diese Räume hinten so weit offen hast und ein Upamecano zum Beispiel massive Probleme hat, dann das tatsächlich noch wegzuverteidigen. Je nachdem, wenn du schnelle Spieler hast, die in den Konter reingehen, dann sieht es eben mit Upamecano und Co. etwas schlechter aus. Also sind diese Räume zu groß, würdest du sagen, ja, ein bisschen mehr Bus wäre schon ganz gut, ein bisschen mehr Abwehr wäre schon ganz gut und vielleicht nicht dieses hohe Verteidigen?
Also ich habe sie ja in der Vergangenheit häufiger mal kritisiert, aber ich sehe gar nicht das Problem bei Kim und Upamecano. Vor allen Dingen Kim hat ja Tempo. Sie haben ja beide gestern getroffen. Ich finde eher die Spielanlage ist es. Ne? Du hast es gerade richtig gesagt. Es ist unheimlich viel Wiese hinter ihnen. Sie spielen, was ja völlig ungewöhnlich für eine Spitzenmannschaft ist, fast ein 1:1 Pressing gegen den Gegner über den ganzen Platz. Das sind ja eigentlich eher so Dinge, die machen ja Trainer von Mannschaften, die individuell vielleicht ein bisschen unterlegen sind. Und du hast ja das Gefühl, sie erdrücken den Gegner, weil der überhaupt gar keine Möglichkeit hat, mal in Ruhe sich die Bälle auch Ballbesitzphasen zu gönnen. Aber wenn du natürlich gegen eine Sprinterelf wie Frankfurt spielst, die gestern mit Knauf, mit Marmoush, mit Ekitike, die haben ja richtige Pfeile da, dann reichen auch mal 30% oder 25% Ballbesitz, um 3 Treffer zu erzielen. Und ich würde jetzt sagen, also ich freue mich ja, wenn die Bayern nicht jedes Spiel gewinnen, aber ich würde als Bayern-Verantwortlicher sagen, da muss ein bisschen mehr Stabilität auf die 6. Da muss schon einer sein, der auch sieht, okay, wir haben jetzt gerade einen Ball verloren, wie verschieben wir uns denn eigentlich? Und da kommt immer wieder die Frage nach Palinha hoch. Also sie haben ihn gekauft und er spielt halt einfach nicht. Ne? Und er spielt keine Rolle. Pavlovic und Kimmich machen es beide gut. Aber es ist so ein bisschen, also es darf, viele sagen ja schon, okay, Kompanie ist so ein Guardiola-Jünger, aber es darf halt auch nicht zum reinen Selbstzweck diese Spielweise praktisch entfremdet werden. Also man kann sagen, es ist relativ attraktiv, das, was die Bayern spielen. Aber wenn du gegen Frankfurt, die eine eiskalte Chancenverwertung hatten und die ja auch eine gute Mannschaft sind, eine Spitzenmannschaft der Bundesliga, da kannst du auch 3 kriegen. Und da sind wir uns, glaube ich, einig, 3 sind dann einfach zu viel.
Definitiv, aber es gibt 2 Randnotizen, finde ich, die sind ganz interessant. Auf der einen Seite, unter Tuchel hat Thomas Müller keine Rolle gespielt. Das ist ja tatsächlich eine Art Anführer wieder bei den Bayern, die er immer war. Also hat Kompanie vielleicht den alten Müller dann doch wieder aus der Kiste rausgezogen. Fand ich ganz interessant.
Wobei ich glaube, es ist erst sein 2. Startelf-Einsatz gewesen, aber ihn in so einem Spiel zu bringen, da bin ich natürlich bei dir, das ist ein Statement.
Absolut, ist ein Statement, total, finde ich auch. Und wenn du dir das ein oder andere Video bei YouTube angesehen hast, aus dem Training der Bayern, da fällt eins auf, Kompanie hat auf jeden Fall sehr viel Spaß, auch mal aufs Tor zu schießen und den Jungs zu zeigen, wie es geht. Und die haben auch richtig Spaß mit ihm. Ist das ein Faktor, der bei Tuchel komplett in Gänze gefehlt hat? War der Techniker und iPad-Künstler Tuchel vielleicht einfach doch too much für die jungen Kerle? Und ist so ein Spieler, Ex-Spieler wie Kompanie mit 38? Also ich meine Dante 41, Kompanie 38, 3 Jahre jünger und ist Trainer beim FC Bayern. Guten Tag. Tut das gut?
Also man hat im Moment zumindest den Eindruck, dass es gut tut. Man hört auch, dass die Stimmung an derselben Straße gut ist, auch so im Tagesgeschäft. Es ist aber nicht ja nur Tuchel gewesen, es war ja auch Nagelsmann. Beide hatten ja den Ansatz, irgendetwas zu ändern nach diesen unfassbar vielen Titeln der vergangenen Jahre. Mhm. Wie ausgewogen dieser Kader jetzt gerade ist, das wird man erst sehen, wenn es nachher dann ab März in der Crunch-Time in der Champions League geht, weil das ist der einzige Maßstab eigentlich für die Bayern. Ich glaube, Kompany ist ein ziemlich cooler Typ. Er hat ja auch mal so ein bisschen länger über seinen Lebensweg hat er ja auch mal ein bisschen gesprochen, dass ihn ein Fußballspiel ganz sicherlich nicht irgendwie aus der Balance bringt. Und ich finde, das strahlt er auch aus, auch mit einem angenehmen, gesunden Selbstbewusstsein. Mir ist das egal, ob ich sechste oder siebte Wahl bin. Ich bin jetzt nun mal eben hier. Er hat auch eine klare Handschrift. Trotzdem, ein, zwei Dinge, auch wenn das die Bayern-Fans wahrscheinlich nicht gerne hören, weil man ja dann immer sagt, okay, Didi Hamann, also wenn Didi Hamann was gegen die Bayern sagt, dann setzt ja direkt der Reflex ein, um Gottes Willen. Dann fühlt sich auch Max Eberl läuft ja auch dann immer zu großer Form auf, wenn er zurückschlagen kann. Aber natürlich hat Didi Hamann recht. Man hat ja Harry Kane nicht geholt, damit er 40 Tore schießt und da von einem Fünferpack gegen Darmstadt oder sowas. Jetzt kommt hier gerade schon die Bayern-Polizei vorbeigefahren anscheinend bei mir.
Dann nimm dich mit. Jetzt ist es war einmal zu viel, Thomas.
Ja, ganz genau. Aber er hat keinen Torschuss gegen Leverkusen gehabt. Er hat gegen Aston Villa eigentlich keine Chance gehabt. Und ja, gegen die Eintracht war es jetzt okay. Also ich mag Kane als Typ, weil er auch sehr mannschaftsdienlich ist und er kann auch vorbereiten. Aber natürlich ist die Frage berechtigt, ist das alles, was gerade an Lob über die Bayern nach einem 9er-Pack gegen Zagreb und Holstein Kiel und sowas über sie hereinbricht, ist das nicht vielleicht ein bisschen verfrüht? Weil ich glaube, dass Mannschaften auf dem hohen Niveau das natürlich genauso ausnutzen können wie gestern die Eintracht. Und damit sind wir auch eigentlich bei der Eintracht, würde ich jetzt mal sagen, falls du nicht bei den Bayern noch was hast. Ich habe sie am Donnerstagabend in Istanbul gesehen. Übrigens, man freut sich ja ab und zu, wenn man in Stadien kommt, die man nicht kennt und dann sagt man, ah, das ist eine außergewöhnliche Atmosphäre oder sowas, dann ist man ja manchmal trotzdem so ein bisschen enttäuscht und man denkt, das soll jetzt echt so toll gewesen sein. Aber das am Donnerstag war echt toll, muss ich sagen. Also eine Lautstärke, eine Euphorie, eine Unterstützung, Wahnsinn. Geiles Spiel übrigens auch mit einem überragenden, jetzt muss ich nochmal gucken, Kawasanch, so wird er ja ausgesprochen, der Torwart, ja. Der Portugiese. Schön noch ein paar alte Bekannte dabei, Beşiktaş gesehen zu haben, Immobile, Rashica, dann hier ein paar portugiesische Europameister. Also dort zu gewinnen, jetzt gegen die Bayern einen Punkt zu holen, auch spät. Die hatten ja jetzt auch Strapazen will ich nicht immer sagen, aber du weißt, was ich meine. Das ist ja dann, ja. Doch, du kommst dann Freitag irgendwann zurück, da war ja noch der Luftraum bei Frankfurt gesperrt und so. Skiri hängt ein bisschen durch, der kommt irgendwie gar nicht an die Form ran, die er beim FC gezeigt hat. Sich den hinten aber meiner Meinung nach mit Tuta, Koch und Theat stehen sie gut. Christensen ist ein super Neuzugang auf der rechten Seite, vor allen Dingen mit seiner positiven Art. Ja, und über die Schnelligkeitsdinge der Pfeile habe ich eben schon gesprochen. Und Marmoush macht einfach weiter, wo er letztes Jahr schon gespielt hat. Also es ist richtig attraktiv im Moment, der Eintracht zuzugucken.
Ja, ich finde, Marmoush hat sogar noch einen draufgelegt. Also wenn du den vergleichst mit der letzten Saison, ist er tatsächlich halt nochmal was oben drauf gepackt. Irgendwie scheint es auch so zu sein, dass diese Mannschaft homogener ist. Zumindest wirkt es so als letztes Jahr. Dementsprechend für mich jetzt kein Wunder, dass sie... Aber du musst auch in Istanbul erstmal gewinnen. Also du hast es da richtig gesagt, ich war nur einmal da. Und
auch in dem neuen Stadion, warst du in dem neuen dann auch von Beşiktaş oder warst du bei Gala?
Ich war in dem neuen nicht.
Okay.
Ich war in dem neuen nicht. Aber da ist einfach schon alleine wegen der Mentalität merkst du halt einfach, es ist eine ganz, ganz andere Geschichte und es ist toll. Also es macht wirklich Spaß, wenn man Fußballfan ist, sich mal solche Stadien anzugucken. Das ist auf jeden Fall schon mal ein großes, großes, tolles Erlebnis. Es ist natürlich jetzt irgendwie, kommt alles mit Müngersdorf nicht mit, aber es ist auf jeden Fall schon mal eine ganz schöne, das gibt es ja nur beim Das gibt es ja nur in Köln.
Ja, das ist klar. Das ist natürlich wieder klar.
Ja. Lass uns mal über von zwei wirklich guten Mannschaften, die sich 3-3 getrennt haben, zu einem Krisenherd inzwischen mal rüber switchen. Borussia Dortmund. Was ist da los? Es ist vielleicht einfach auch so, du sagst es ja immer so ganz schön, braucht nur Schein noch einen Wintermantel. Oder ist es so, dass die Übergangsjacke dann doch langsam ein wenig eng wird?
Wir hatten in der Saisonprognose oder beziehungsweise als wir an einem der ersten Spieltage gesprochen haben, habe ich zu dir gesagt, wenn einer von den ersten vier schwächelt, dann müsste die Eintracht da sein, um in die Champions League zu kommen.
Ja. Krasser Typ bist du.
Der erste Kandidat, der mir jetzt einfällt mit Schwächeln, ist Borussia Dortmund. Letztes Jahr schon Fünfter nur geworden. und durch diese Neugestaltung der Champions League dann reingekommen. Ja, bei Borussia Dortmund, wie sagt der Kicker heute so schön, die Unberechenbarkeit ist mittlerweile berechenbar geworden. Also du schießt diese Woche Celtic Glasgow 7-1 ab. Tut mir eigentlich in der Seele weh, das sagen zu müssen, weil ich Celtic gerne mag. Aber der schottische Fußball ist halt international maximal zweitklassig. Teilweise an manchen Abenden eher sogar mit Tendenz nach unten. Und sich dann von einem 7-1 dermaßen blenden zu lassen, dass du eigentlich weißt, du fährst jetzt zu Union Berlin. Die spielen ganz anderen Fußball, die tun dir weh. Und es kommt, wie man das eigentlich weiß, sie verlieren wieder. Krass auch die Aussagen von Gregor Kobel nach dem Spiel, der ja eigentlich ein sehr reflektierter Keeper ist. Wir haben gar nicht so schlecht gespielt. Ne, sie haben grottenschlecht gespielt.
Ganz schlimm.
Ja, ganz schlimm. Spiel. Und es ist ja nicht so, weil ich das letzte Mal auch schon mal gesagt habe, es ist ja auch nicht so, dass das jetzt was mit Schein zu tun hat, sondern es ist ganz einfach so, dass das bei Borussia Dortmund seit Jahren hat. Wie wie so eine Krankheit in der Kabine, dass man sich immer selbstzufrieden zurücklehnt. Man hat teilweise strahlende Fußballfeste, schafft es aber nicht, diese Konstanz zu übertragen. Und auch wenn man immer mal oben wieder dran war, unter Favre oder zuletzt dann unter Terzic Meister zu werden. Der Kader jetzt ist eigentlich stärker als der Vorgängerkader, das muss man auch sagen. Terzic wurde letztes Jahr schon zum Saisonbeginn echt knallhart kritisiert, obwohl er nicht so eine Mannschaft hatte wie in diesem Jahr. Ich finde, die Mannschaft ist eigentlich gut verstärkt worden mit Girassi, mit Groß, ne, mit Anton, die auch alle nichts bringen. Schlotterbeck ist auch irgendwie so ein Symptom dafür, finde ich. Manchmal herausragend. Manchmal denkst du, was macht der eigentlich? Also
so wie in diesem Spiel.
Ja. Genau, die Probleme liegen sehr, sehr tief, habe ich das Gefühl.
So, und das ist genau das, was ich aus der Seitenperspektive immer wieder auch feststelle. Du hast die Konstanz angesprochen. Auf der anderen Seite ist es auch so, mir fehlt der Leader in dieser Mannschaft. Das ist ja immer so einfach, aber mir fehlt er. Augenscheinlich ist es so, dass so ein Mats Hummels das lange war und dass Borussia Dortmund im Moment nicht auf irgendjemanden zurückgreifen kann, der diese Truppe führt. Nur Schein ist es nicht. Fakt ist aber auch, dass ich mir vorstellen kann, dass wenn du das nicht in den Griff kriegst, auf der einen Seite wird das dieses Jahr sau schwer, weil du hast das richtig gesagt, die haben Einzelspieler geholt, und zwar sehr gute Einzelspieler geholt, aber fügt das bitte mal als Mannschaft zusammen. Da könnte man auf die Idee kommen, dass dem Schein da so ein bisschen die Erfahrung fehlt. Und dann hast du ja auch noch, und das vergessen wir immer noch diesen Zwist, und ich bin mir sicher, in der Öffentlichkeit ist er jetzt erstmal nicht mehr sichtbar, aber er brodelt weiter. Du hast Kehl und das Diamantenauge. Das heißt, da hast du auch im Hintergrund wiederum eine sehr unhomogene Masse. Mislintat ist mit Sicherheit jemand, der in der Öffentlichkeit dann irgendwann Ruhe gibt, aber hinter den Kulissen, das ist garantiert nach wie vor ein Herd. Dann hast du einen Aki Watzke, der gefühlt auch nicht mehr Aki Watzke ist. Und und dann hast du im Grunde genommen das, was auf dem Platz zu sehen ist, auch hinter den Kulissen. Und vielleicht ist das ja auch sowas, und das wissen wir beide ja auch, dass sowas auf Mannschaften wirkt.
Vieles von dem, was du sagst, kann ich unterschreiben. Ich bin mir nicht sicher, ob Kabinen jetzt nicht funktionieren, weil in der Chefetage vielleicht irgendwas nicht funktioniert. Ich glaube allerdings, da bin ich bei dir, dass es als Alibi dient. Ja, wie sollen wir denn gut spielen, wenn hier dauernd Unruhe ist? Ich weiß auch gar nicht, ob es im Moment so entscheidend ist, ob Kehl mit Mislintat kann oder nicht. Mislintat ist natürlich eine ganz spezielle Figur, da haben wir auch schon drüber gesprochen, aber ich finde nach wie vor den relativ offenen Elefanten, der im Raum steht. Kehl hat sich Hoffnung gemacht, Nachfolger zu werden von Watzke, und der hat Ricken installiert, wobei Ricken und Kehl eigentlich sogar ganz gut miteinander können, aber es war ja letztes Jahr schon in der Transferperiode, Kehl wollte andere Spieler holen, als nachher dann da waren. Das ist sicherlich nicht einfach, und du hast gerade Hummels angesprochen. Hummels und Bellingham haben intern sehr viel Widerstand erfahren, weil sie über ehrgeizig Sachen noch angesprochen haben. Da hieß es dann immer, ja, diese ewigen Meckerfritzen. Mhm. Aber diese Gier nach Titeln, etwas zu gewinnen, das ja Bellingham auch bei Real Madrid zeigt. Also ich bin als Typ finde ich Bellingham jetzt nicht wahnsinnig sympathisch, aber ich finde es enorm, was der spielt und was der in seinem jungen Alter für Führungsdinge hat. Und Hummels hat auch einiges gewonnen. Es gibt Leute, die sagen, er ist sehr unbequem und ist dann für Trainer auch ein Problem, aber er spricht Dinge an. Und diese Leute hat man auch sukzessive ja, entweder verloren oder einfach nicht mehr damit verlängert. Und wenn ich mir eine Achse angucke mit Schlotterbeck, Anton, Can und Groß und Brandt davor, die alle ja auch Ambitionen haben, international zu spielen, Nationalmannschaft zu spielen, da muss ich sagen, das ist im Moment zu wenig. Pascal Groß, ich bin großer Fan von ihm. Er wirkt jetzt durch die EM, obwohl er da nicht so viel gespielt hat. Er wirkt ein bisschen überspielt. So, jetzt kommt die BVB-Polizei anscheinend hier gerade vorbeigefahren. Das ist einiges los heute.
Lucien Favre ist ja. Da.
Auch Bayer, den du letztes Mal sehr gelobt hast. Ich halte ihn auch für ein Riesentalent. Der ist überhaupt noch nicht angekommen, für meine Begriffe. Ja. Und wenn man in so einem Spiel dann konstatieren muss, dass Julian Brandt der ist, der sich am meisten gegen diese Niederlage aufgebäumt hat, wo man ja auch seit Jahren sagt, genialer Fußballer, aber vielleicht fehlt es da so ein bisschen an dieser konstanten Mentalität über eine ganze Saison, dann weißt du, dass du ein Problem hast. Also vom Kader her müsste es für mich Dicke unter die ersten vier reichen, aber es scheint ein Problem zu geben und wir haben früher immer gesagt, wenn du bei Bayern München unzufrieden warst, bist du zu Uli Hoeneß ins Büro und hast dich da mal ausgeheult und dann hatte der Trainer ein Problem. Ich habe das Gefühl, dass von ganz oben herab die Leistungskultur nicht mehr so eine Bereitschaft hat, wie vielleicht noch in der Klopp-Ära oder teilweise bei Favre oder auch noch bei Tuchel. Da gibt es nur Befindlichkeiten und oh, jetzt haben wir mal 7-1 gegen Celtic gewonnen. Ja, fahren wir jetzt mal zu Union Berlin, die schießen wir doch eh ab. Also ich finde, Dortmund ist, was die letzten Jahre angeht, und auch wenn sie es nicht hören können, gerade in Sachen Mentalität auf Talfahrt.
Ja, das ist hat was Pomaliges. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, jetzt ist es so, dass ich auch bei Bayer Leverkusen, um das auch mal hier einzustreuen, genau dasselbe Gefühl habe. Da bist du mit einem, wenn du 2-0 führst, wirst du pomadig und wirst du selbstverliebt und hast du irgendwie denkst du so, ach komm, es ist ja auch nur Holstein-Kiel. Mein Gott, das können wir doch auch irgendwie mit der linken Arschbacke nach Hause rutschen und zack, bist du dann mit einem 2-2 bedient und dann geht's halt nicht mehr auf wie letzte Saison, dass du dann hinten raus noch das 2-2. Wir waren total überlegen, aber dann setzt eben genau dieser Prozess ein und komischerweise ist es ja so, dass was wir irgendwie noch ganz gut fanden und ganz lässig fanden, dass sie dann auch hinten raus immer noch mal das Spiel gewonnen haben. Das ist jetzt augenscheinlich vorbei und Holstein Kiel hat es einfach auch gut gemacht, muss man sagen. Die haben ja einfach die Chancen genutzt, die sie hatten. Geht das gut mit dieser Strategie oder ist es da, dass Xabi Alonso vielleicht doch jetzt einfach mal den einen oder anderen zum Einzelgespräch lädt heute Morgen und mal fragt, wie er sich das so vorstellt?
Ja, würde ich vor allen Dingen dringend empfehlen. Auch da gibt es ja mehrere Aspekte, ne? Also es ist ja nicht so, dass Radetzky und Xhaka zum Beispiel als Führungsspieler, die haben das ja auch schon angesprochen, auch nach dem Sieg gegen Wolfsburg vor 2 Wochen, wir arbeiten zu wenig nach hinten. Klar ist, so eine außergewöhnliche Saison wie letztes Jahr einfach national durchzumarschieren und überhaupt nur ein Spiel zu verlieren in der ganzen Saison, das macht ja was mit dir. Also ich kenne auch Leute, die bei Bayer Leverkusen arbeiten und die sagen, das sind eigentlich alles total nette und anständige Jungs, aber du merkst natürlich schon vom Auftreten nach dem Sommer, da ist die Brust noch breiter geworden, da ist noch mehr Selbstvertrauen da und das kann natürlich auch ganz schnell mal ein bisschen in Sachen Überheblichkeit münden und dir einfach die von mir immer wieder berühmt angesprochenen 5% irgendwann fehlen. In der Champions League habe ich den Eindruck gar nicht. Da müssen sie sich jetzt erstmal beweisen, weil viele da auch noch gar keine Fußabdrücke hinterlassen haben. 4-0 bei Feyenoord und zu Hause gegen Milan gewinnen, das ist schon mal ein Statement. Ich glaube auch, dass Xabi Alonso für sich selber das Ziel hat, da möchte ich mindestens unter die ersten 8 kommen, also ins Viertelfinale, weil das so auch sein Anspruch als Spitzentrainer ist. In der Bundesliga, du kannst dich auch mal gegen Leipzig verlieren. Du hast bei den Bayern einen Punkt geholt, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, dass die Taktik da voll aufgegangen ist. Aber das ist jetzt das erste Mal ein richtiger Rückschlag. Also gegen Holstein Kiel oder Holstein Kiel, wie ja Leute auch sagen, einen Punkt nur zu holen, das ist indiskutabel, vor allen Dingen nach eigener 2-0-Führung. Du kannst ja auch mal durch 2 Freistöße in Rückstand geraten und machst dann eine Aufholjagd, aber da gibt's eigentlich keine Entschuldigung für. Also Glückwunsch an Kiel für diese Moral, das musst du erstmal machen, die haben ja schon einiges wegstecken müssen, kommen zurück wie in Bochum beim ersten Punkt. Und du hast halt einfach eine Chance liegen lassen. Ne? Hättest du jetzt das Spiel gewonnen, dann warst du bei den Bayern auf einen Punkt wieder dran. Also ich weiß es nicht, ob es die Bereitschaft ist, ob der eine oder andere, aber sie kriegen auch viel zu viele Gegentreffer. Und ich könnte mir vorstellen, du kannst ja als Trainer wenig mit den Spielern arbeiten, wenn sie auf Länderspielreisen sind. Aber Alonso, der wird, glaube ich, den Ton schon mal ein bisschen verschärfen.
Naja, zumal, also ist es vielleicht aber auch so, dass du dann vielleicht einfach noch so ein bisschen im Hinterkopf hast, naja, komm, 1-0 gegen AC Mailand, das, und jetzt kommt Holstein Kiel, dann verändert Xabi Alonso auch 3 Positionen. Ist das dann so, dass man sagt, so, ach nein, also nimmt man so einen Gegner dann einfach nicht ernst genug? Es hat das schon auch damit zu tun, vor allen Dingen, du kommst mit dieser Wucht aus Mailand zurück, dann veränderst du ein bisschen die Aufstellung, führst 2-0 und denkst so, komm, das Ding ist im Sack. So, und dann werden die Beine schwer und dann hast du auch keinen richtigen Bock mehr.
Ja, aber es war ja eigentlich, muss ich sagen, eigentlich der perfekte. Also du nimmst diese Euphorie aus dem Mailand-Spiel mit. Du hast du hast keine Reise gehabt. Nein, das kommt ja auch dazu. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, bist 3 Tage unterwegs, sondern du spielst zu Hause, du spielst gegen einen Aufsteiger, du führst schon, wann haben sie geführt? Nach 8 Minuten 2-0. Dann machst du normalerweise ein drittes Tor und lässt das Spiel auslaufen, weil du dann sagst, dann kannst du auch ein paar Kräfte sparen, ne? Und ja, er hat ein paar Wechsel vorgenommen, aber ich meine, hinten allein Tah, Andrich, Tabsoba, das sind ja die Spieler, die gespielt haben. Palacios im Mittelfeld, der hat übrigens auch gut gespielt. Grimaldo und Frimpong hängen vielleicht ein bisschen durch. Das war ja letztes Jahr mit die Waffe auf den Außenbahnen. Immer vorne noch Hofmann, Boniface, Wirtz. Also, das ist eine super Truppe. Ich habe neben dem Gefühl, dass es natürlich jetzt auch nicht immer so weitergehen konnte, dass du permanent Last-Minute-Siege machst, das Gefühl, dass diese absolut letzte Bereitschaft auch nach hinten zu arbeiten, im Moment nicht so da ist. Und nach vorne gibt es halt eben auch Spiele, wo es dann nicht so läuft. Die haben ja letztes Jahr teilweise wie aus einem Guss ihre Kombinationen gespielt. Für meine Begriffe schon etwas liegen lassen. Denn wenn wir sagen, wir haben die Bayern analysiert, wenn wir sagen, die Gier bei den Bayern ist zurück, dann wird es natürlich schwierig, wenn du selber deine Hausaufgaben nicht machst. Ne? Also das sind 2 Punkte, die ganz klar fehlen am Ende. Und wenn wir jetzt Dortmund, ist für mich jetzt schon raus aus dem Kreis der Meisterschaftsaspiranten. Mhm. Und wenn wir sagen, dass bei Leverkusen, dann bleibt eigentlich fast nur noch Leipzig, die aber ihrerseits ja auch schon Punkte haben liegen lassen auf St. Pauli gegen Union Berlin. Das sind eigentlich auch Spiele, kannst immer mal ein Unentschieden, weil Union macht sie auch sehr stabil. Aber du musst dann eigentlich bei einem Aufsteiger gewinnen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich die Konkurrenz schon relativ früh ihre Schwächephasen nimmt und dass Eintracht Frankfurt jetzt über 34 Spieltage den Bayern Paroli bieten kann, bei aller Wertschätzung für die Adler. Ich glaube, wie gesagt, dass erste 4 ganz realistisch ist. Das glaube ich jetzt nicht, dass wir direkt schon von Meisterschaften im Stadtwald träumen dürfen.
Und Leipzig hatte schon seine Probleme in Heidenheim. Und was ich saugut fand, war das Interview am Ende nach dem Spiel. Dann Frank Schmidt sagte, ordnete das Spiel nochmal so ein bisschen ein und hat gesagt, dass man muss sich immer auch mal so ein bisschen reinziehen, wenn man dieses Spiel hier gesehen hat, wer da gegen wen spielt. Also wir spielen gegen eine Mannschaft, die mehrfach Champions League spielt, die einen Kader hat, der doppelt und dreifach so teuer ist wie unserer. Und natürlich ist es so, dass wir 1-0 verloren haben und das ist vom Ergebnis her nicht so richtig gut, aber was wir gespielt haben und im Rahmen unserer Möglichkeiten, das war schon wahnsinnig, wahnsinnig gut. Gab dann ein bisschen Kritik an die Fans, kann ich auch total nachvollziehen, dass wenn Heidenheim so spielt, wie es spielt, dann sagt er, von zwischendrin hat er das Gefühl, es ist wie auf einer Beerdigung, weil es einfach sehr, sehr leise war. Aber insgesamt hat er natürlich recht, wenn man sich dieses Spiel angesehen hat, dann stellst du fest, dass dieser vermeintliche Klassenunterschied gar nicht so krass war. Und daran siehst du, dass, finde ich, einfach auch diese vermeintlich kleineren Mannschaften krass aufgerüstet haben. Heidenheim ist wirklich eine Größe geworden, hätte man wahrscheinlich niemals gedacht. Aber da gibt es eine Entwicklung, die natürlich auch hinter den Kulissen stattfindet, genauso wie bei Union Berlin, die jetzt auch announced haben, dass sie das Stadion nochmal riesen, wahnsinnig vergrößern. So, das ist so klammheimlich, kommt dann irgendwie zum Vorschein, dass diese Mannschaften sehr solide wirtschaften, dass da Geld im Hintergrund ist, dass es da nicht so ist, dass man davon ausgeht, irgendwann wieder in der zweiten Liga zu spielen, sondern dass man einiges dafür tut, sukzessive weiter sich in der Liga zu etablieren. Finde ich grandios.
Ja, mehrere Dinge. Erstmal siehst du, dass selbst im von uns immer gelobten, so bescheidenen Heidenheim dann auch dieser Gewöhnungseffekt irgendwann einsetzt. Du spielst das zweite Jahr Bundesliga, spielst das erste Jahr euphorisch und dann sind die Leute schon sauer, wenn du gegen Leipzig vielleicht kein Feuerwerk abbrennst beziehungsweise keine Punkte holst. Das ist ja Wahnsinn eigentlich, ne? Zum Zweiten ist das, was Frank Schmidt natürlich sagt, auch ein rhetorisches Stilmittel. Also natürlich müsste Heidenheim von 100 Spielen 100 gegen Leipzig verlieren, wenn du dir allein die finanzielle Ausstattung ansiehst. Aber so funktioniert ja Fußball nicht. Und sie spielen nun mal in derselben Liga. Und Heidenheim spielt mittlerweile auch international. Zwar 2 Wettbewerbe tiefer. Also dieses dann immer, wir sind das kleine Heidenheim. Ja, das kannst du auch immer sagen, um die Reihen zu schließen und natürlich auch um den Sinn zu schärfen. Aber sie spielen nun mal mit. Und sie haben ja mittlerweile eine absolute Bundesliga-Mannschaft, die meiner Meinung nach dieses Jahr überhaupt nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird. Und auch nochmal Glückwunsch zum Premiere-Sieg in der Conference League gegen eine Mannschaft, die ja zumindest das gewohnt ist. Ich glaube, dass du, Frank Schmidt natürlich den Vorteil der kurzen Wege mit Holger Sandwald hat und auch, dass er da immer Ruhe ist. Viele sagen ja immer so, ja, das System Heidenheim, das müsste man ja auf Schalke, in Hamburg, beim FC und was weiß ich nicht, müsste man das alles kopieren. Ich glaube nicht, dass das geht. Du hast in Heidenheim halt die Wege, du hast die Macher, da traut sich auch keiner, die zu kritisieren. Da gibt's auch keinen Ex-Profi, der irgendwann mal einen Double gewonnen hat oder einen Europapokal und der irgendwas sagt und keine Geduld. Aber ja, selbst auf der Alp wird, obwohl eigentlich alles Friede, Freude, Eierkuchen sein sollte, wird dann nochmal gemeckert oder nicht unterstützt. Und das finde ich auch dann vollkommen richtig, dass er das sagt. Es ist eigentlich geil, dass wir Paroli bieten, so einer Mannschaft am Ende der dritten oder vierten englischen Woche. Aber auch die Ansprüche steigen in Heidenheim.
Die Ansprüche sind in Gladbach und ich habe gesagt, 5 Spiele. Jetzt haben wir tatsächlich ein 2-1 und das Produkt wird ein wenig kippliger, glaube ich, würde ich sagen. Wobei mir aufgefallen ist, hast du es gesehen, es ist schon etwas weniger Produkt. Das passiert immer
dann. Der hört wahrscheinlich unseren Eier-Podcast.
Ich glaube auch. Dem fällt das Produkt aus den Haaren. Das
ist auch so Wahnsinn.
Das ist so Wahnsinn.
Ja.
Also Augsburg hat es Gladbach überholt. Ich glaube, das wird dem einen oder anderen in der VIP-Lounge nicht gefallen.
In der VIP-Lounge? Hm. Also wenn ich Gladbach sehe, erstes Spiel gegen Leverkusen spektakulär, dann Sieg in Bochum gegen einen Gegner, wo man sagt, okay, die muss man schlagen. Gegen Gladbach gegen Stuttgart erste tolle Hälfte, dann Spiel verloren. Dann haben sie, glaube ich, auswärts, wo haben sie denn da gespielt? In Frankfurt kannst du auch verloren, haben zu Hause gegen Union das Spiel gewonnen, so hoch emotional am Schluss. Und jetzt die erste richtig bodenlos schlechte Leistung eigentlich, weil es ganz fatal ans letzte Jahr wieder erinnert. Und jetzt nochmal ganz kurz auf unsere Orakelei. Wenn du natürlich mit so einer Hypothek in die Saison gehst, wie Seoane nach der letzten Schwachen, dann darf dir eigentlich, wenn die Ergebnisse schon nicht stimmen in Gänze, dann darf dir zumindest nicht der Vorwurf gemacht werden, dass du in Sachen Einstellung und Mentalität wieder genau so eine, wie hat es Tim Kleindienst genannt, Pseudodominanz zeigst, ne? Und du hast eigentlich wie immer in Augsburg verloren, du hast nicht dagegen gehalten. Und jetzt wird auch der Ton ungemütlicher. Das hast du ja von Virkus gehört, der gesagt hat, das war die mit Abstand schlechteste Leistung, das ist so nicht zu akzeptieren. Ja, und jetzt hast du, glaube ich, so Gegner auf Augenhöhe. Die nächsten 4, mit Heidenheim spielst du, ich glaube, Mainz, Bremen. Da musst du jetzt liefern. Und wenn du zu Hause gegen Heidenheim gewinnen musst, das wissen wir auch, wie unangenehm das sein kann, die dann da einfach kompakt stehen. Also, ich würde mal sagen, wenn du aus den nächsten 4 Spielen nicht 6, 7 Punkte einfährt, dann kann das Produkt vielleicht modeln gehen oder sowas, aber wahrscheinlich dann nicht mehr am Bückelberg.
Ja, und dann würde es ja passen. Also ich glaube, man guckt sich das jetzt wirklich an in Gladbach und macht das etwas besonnener, als das manchmal bei anderen Vereinen der Fall ist. Und dann geht es einen Strich drunter und dann gucken wir mal, ob es Weller wird oder vielleicht noch nur.
Aber eins auch noch, es gibt ja eine Jobgarantie für Peter Zeidler in Bochum. Es wurde gesagt, wir gehen definitiv mit ihm den Weg weiter. Findet man ja im ersten Moment erstmal sympathisch, weil man das ja auch oft immer fordert. Und klar, Bochum hat eigentlich jedes Jahr einen Umbruch. Man denkt eigentlich mal, jetzt sind sie schon das 4. Jahr in der Bundesliga, da müsste doch dann vielleicht auch mal ein bisschen Kohle da sein, zu sagen, wir halten vielleicht Leistungsträger, aber die machen dann halt auch irgendwann einen Schritt. Stöger geht dann halt zu Gladbach. Ich glaube, sie sind ja sehr erfahren in Bochum, auch mit schlechten Saisonstarts. Als Leitsch damals kam, ich glaube, da hatten sie nach 7 Spielen einen Punkt und der hat sie noch gerettet. Zeidler ist ja auch ein Typ, der gut erklären kann. Wie man hört, kommt er sehr gut auch in der Mannschaft an. Aber was Bochum natürlich schon Sorgen machen muss, ist, du bist relativ chancenlos gegen Wolfsburg. Die haben jetzt bisher auch noch nicht die Liga auseinandergespielt, trotz ordentlicher Auftritte. Du hast gegen Kiel zu Hause nur einen Punkt geholt und von dieser Euphorie im Sommer, diesem Wunder von der Relegation, ist ja eigentlich nichts geblieben. Und das finde ich dann schon ein bisschen besorgniserregend an der Kastropper.
Ich kann das auch nicht mehr hören, diese Jobgarantie. Das ist ja dann irgendwie auch nur, stimmt ja auch nur dann bis zum übernächsten Spiel. Und dann war es das. Ich finde, sowas kann man sich auch inzwischen einfach sparen. Ich finde
eine Jobgarantie. Ja, aber wir fragen ja auch immer nach. Und wenn er dann sagt, nee, der hat im Moment ganz klar unser Vertrauen, dann sagt aber auch keiner, dass der jetzt bis zum Ende unbedingt da sitzt, wenn die irgendwann abgeschlagen sind oder sowas. Ist ja auch nicht immer so einfach. Was sollen sie denn sagen, auch die Sportdirektoren? Die Leute fragen alle nach und dann sagst du dann irgendwie, ja, der macht gute Arbeit, deshalb bin ich von ihm überzeugt. Aber wenn der noch 2 Spiele verliert, ist ja klar, dann greifen sie die vielbekannten Mechanismen.
Ja, aber du sagst dann halt einfach am besten mal einfach gar nichts. Also ich finde irgendwie, Natürlich trifft man keine Personalentscheidung bei Thomas Wagner vor dem Mikrofon. Das hättest du gerne, das verstehe ich auch, aber das macht man natürlich nicht. Aber dann, das sagt man halt einfach irgendwie gar nichts und arbeitet einfach im Hintergrund weiter. Aber also diese Jobgarantie, das ist irgendwie so, wie wenn Angela Merkel das Vertrauen ausgesprochen hat. Das ist irgendwie völlig absurd. Aber ja, ist doch wirklich so. Also,
ich habe übrigens ein Geschenk aus dem Erdbeermund mitgebracht.
Ist das so?
Ja.
Jetzt bin ich ein bisschen neidisch.
Wie neidisch? Du wirst es doch bekommen bei unserer
Weihnachtsfeier. Neidisch, weil du da einfach die freie Auswahl hattest und das habe ich nicht.
Ja klar. Gibt es sowas in Dänemark nicht, oder?
Es gibt es nirgendwo. Es gibt den Erdbeermund, den gibt es ja nur einmal. Mein Abfahrt, liebe Freunde. Dieser Podcast wird übrigens nicht gesponsert von Erdbeermund.
Schade eigentlich. Ich wollte da jetzt doch mal mit unseren letzten Folgen dahin gehen und einfach mal nachfragen, ob da keine Möglichkeit wäre.
Ja. Ja, aber kannst du mir so einen Tipp geben? Ich bin da so ein bisschen aufgeregt jetzt.
Nein.
Was du da.
Nee. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ob es batteriebetrieben ist oder irgendwie oder aus Stoff.
Fast zum Neues zum Anziehen.
So, jetzt lass uns mal in die zweite Liga gucken.
Bist du schon in der zweiten Liga?
Zum SV Elversberg, oder?
Was? Bin ich jetzt völlig überrumpelt, weil ich, ich wollte eigentlich noch auf dieses Wahnsinnsspiel gestern. Yeah. Okay. Abend eingehen, nämlich Hoffenheim gegen Stuttgart. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber in der 95. Minute, also letzte Minute der Nachspielzeit, gibt es da diesen Elfmeter, wo du dir einfach nur noch denkst, wie kann das bitte sein? Und wenn du dann vor allen Dingen gesehen hast, wie die Spieler miteinander umgegangen sind. Das war wirklich sehr, 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 sehr freundschaftlich am Ende. Aber es ist auch Hoffenheim und ich glaube, für Sprudel wird es jetzt sehr, sehr eng. Wir haben da ein paar Mal schon drüber gesprochen. Aber es war ein irres Spiel und das vielleicht einfach nur noch mal hinten raus. Wer es gesehen hat, das ist wirklich, deshalb ist Fußball einfach auch geil. Und da hätte es auch gar keinen VAR gebraucht, weil das so klar war, dieses Handspiel. Das ist kracht, aber gut, das
nur so. Ja, gut, der VfB merkt natürlich jetzt auch so ein bisschen, also bisher stimmen ja eigentlich die Leistungen. In Madrid vor allen Dingen war es richtig gut, aber keine Punkte dann zu Hause gegen Prag. Das ist jetzt schon eine Ernüchterung. Also Champions League muss man jetzt wahrscheinlich schon sehen, dass man aus den letzten 6 Spielen, denke ich mal, brauchst du dann schon 8, 9 Punkte, um weiterzukommen. Bundesliga, das ist halt mit der Belastung. Also die Mannschaft wirkt, würde ich sagen, nach hinten nicht ganz so gefestigt wie in der letzten Saison. Und bei Hoffenheim muss man sagen, dass sich Matarazzo eigentlich gegen seine Entlassung, die ist ja eigentlich schon fast vorgeplant. Also ich habe das Gefühl, die Pressemeldung ist schon geschrieben. Er wehrt sich ja dagegen, weil die Mannschaft ja augenscheinlich für ihn spielt. Sie schlagen Kiew in der Europa League. Sie führen bis zur, 99. Minute oder sowas gegen Stuttgart. Er baut junge Spieler ein, wie Drexler, wie Bischoff, wie Prass. Also man kann ihm eigentlich gar nichts vorwerfen, weil Hoffenheim jetzt auch nicht schlechten Fußball spielt. Und das ist ja, das haben wir ja letztes Mal schon gesagt, wie Dallas und Denver Clan in einem. Also ich glaube, er kriegt nach der Länderspielpause, die kriegt er noch. Und dann hat er ja auch ein Programm, muss man sagen, in den nächsten Wochen. Ich glaube, Bochum, Heidenheim im Pokal gegen Nürnberg und St. Pauli. Dann wird Schicker von Sturm Graz gehandelt als neuer Sportchef. Der hat sicherlich dann auch eigene Ideen. Also ich muss sagen, Matarazzo für mich gewinnt absolut an Statur in dieser Zeit. Scheint der Einzige, der im Moment einen klaren Kopf in Hoffenheim bewahrt.
Das mag sein, wenn du das Spiel aber gesehen hast. Also Hoffenheim kam gegen Ende überhaupt nicht mehr aus dem Druck raus, den Stuttgart gemacht hat. Und dann war es letztendlich einfach auch eine Frage der Zeit, dass das dann so kurios passiert ist, wie es passiert ist, so ist dann auch Fußball. Aber mir hat es dann deshalb auch wieder Spaß gemacht, obwohl es Hoffenheim war und obwohl es Stuttgart ist. Beides sind jetzt nicht meine Favorites, wo ich jetzt sage, wow, da muss ich unbedingt jetzt nach Sinsheim fahren, um dieses Stadion einfach mal zu sehen. Oder wow, ich muss unbedingt ins alte Neckarstadion. Das muss ich einfach.
Wobei das neue Daimler-Stadion natürlich rein stimmungsmäßig echt ein richtiges Upgrade für Stuttgart ist. Und ich finde, dass beide Mannschaften auch echt einen guten Fußball spielen. Also rein fußballerisch kannst du dir das richtig gut angucken.
Ja, das mag vielleicht sein.
Wie hast du denn wie siehst du denn eigentlich Nübel gestern gegen Baumann? Beide kriegen durchschnittliche Noten. Es ist ja anscheinend jetzt so, Julian Nagelsmann hat gesagt, okay, die beiden sind jetzt erstmal die Vertreter, Ter Stegen bleibt die Eins. Das fand ich auch richtig gut. Wen siehst du vorne von den beiden und Plasvic als Nummer 3? Das verstehe ich überhaupt nicht.
Habe ich auch überhaupt nicht verstanden, aber lass uns erstmal bei den ersten beiden bleiben. Wenn, dann ist es Baumann für mich. Also im Direktvergleich finde ich Baumann tatsächlich. Vor allem wir beiden, wir werden ihn brauchen als Elber-Killer. Dafür ist er bekannt und dafür werden wir ihn auf jeden Fall brauchen, um in irgendeiner Form, wenn er denn antreten muss, wenn denn Marc-André ter Stegen weiter nicht auf der Höhe sein sollte, dann werden wir ihn brauchen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da würde es den einen oder anderen Elfmeter geben. Nein, Spaß beiseite. Für mich hat er auch eine andere Ausstrahlung. Für mich hat er eine deutlich massivere, stärkere Ausstrahlung. Ich glaube, das ist schon mal ganz gut. Wenn da irgendein Stoßstürmer auf dich zuläuft, dann ist es ganz gut, Baumann irgendwie zu haben. Bei Nübel sehe ich eine konstante Leistung über eine gewisse Zeit hinweg jetzt schon. Aber es ist für mich leider das Problem, fernab von Baumann und von Nübel, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, dass Deutschland ein Torwartland ist, so wie das immer war. Und ich sehe nicht den outstanding Torwart irgendwo, der Manuel Neuer 1:1 ablösen könnte. Also ich klammer jetzt mal bewusst Ter Stegen aus, weil ich glaube, der war gefühlt für mich sowieso schon länger die Nummer 1. Aber danach wird es dann doch sehr, sehr dünn im Torhüterwald. Und da hört man wenig Blätter rauschen. Und mir fällt jetzt ehrlicherweise auch niemand ein, der adäquat wäre, dann nachzurücken, wo ich jetzt sagen würde, da habe ich ein total sicheres Gefühl. Baumann ist vielleicht dann noch am ehesten derjenige, auf den man setzen kann.
Also Ter Stegen ist für mich Weltklasse, aber die Thematik, ja, dass wir nicht mehr 10 Torhüter haben, wo wir sagen, die könnten wir einfach in der Nationalmannschaft einsetzen, das haben wir ja schon vor 2 Wochen hier auch mal besprochen oder bei der letzten Länderspielpause. Ich finde, Baumann hat es jetzt auch verdient, mal zu spielen. Nübel, finde ich, hat in Madrid 2 Fehler gemacht, ist sicherlich der mit dem größeren Potenzial aufgrund des Alters. Man könnte ja vielleicht Sven Ulreich noch dazu nehmen, dann kann der ein bisschen von der Bank raus noch pöbeln. Dazu übrigens nur, also niemand soll hier den Moralapostel spielen, im Fußball fallen schon mal Fachausdrücke. Ich weiß auch nicht, was der Fan da, ob der noch stolz ist, das zu posten. Diese Mitleidsnummer von Max Eberl, wir gehen jetzt mit Sven Ulreich durch diese Situation durch. Es gibt keine Konsequenzen, wir übernehmen das. Oh Gott, ist das schlechter Rosamunde Pilcher-Kitsch. Was ich nur bei Ulreich selber sagen muss, ein Torwart, der eigentlich im besten Alter damals als durchaus angesehener Bundesliga-Torwart in Stuttgart, die Rolle auf der Bank annimmt, um ständig Manuel Neuer den Platz und die Bällchen zu halten, der dann so aufsteht und dann so beifallteichend nach da gucken, ruft dann, Rolf, bist du? So, also das war mir so billig, ich schleim mich jetzt bei meinen eigenen Mannschaftskameraden mal ein. Das fand ich eher peinlich daran. Okay, damit können wir es auch abhaken. Wie gesagt, Fußball ist schon mal ein bisschen derber. Aber Plaswitsch zum Beispiel, das habe ich überhaupt nicht verstanden, weil der hatte eine Phase in Leipzig, dann war er dabei, dann hat er in Leipzig schlecht gespielt. Gulaschi hat ihn abgelöst, jetzt ist er in Salzburg. Salzburg hat in der Champions League 2 Mal nicht gut gehalten. Gestern hat Salzburg 5-0 bei Sturm Graz verloren. Dann sagt Nagelsmann, ich brauche jemand, der vor allen Dingen für die Statik und die Hygiene im Kader gut ist, wenn er als Dritter dabei ist. Dann frage ich mich, dann nimm doch Ortega mit. Das ist der beste Ersatztorhüter der Welt. Der springt bei Manchester City oft genug ein. Der hält da permanent Klasse. Also das habe ich tatsächlich nicht verstanden. Und was ist eigentlich mit Bernd Leno? Der spielt seit Jahren in der Premier League, macht einen unaufgeregten, soliden Job. Also es ist nur die Nummer 3 in Anführungszeichen. Da hängt das Wohl und Wehe der Nationalmannschaft nicht dran. Aber das finde ich eine Entscheidung, die ich nicht nachvollziehen kann.
Ich schon.
Okay, warum?
Blaswitsch ist Stammgast im Erdbeermund.
Ach, jetzt hör doch auf mit deinem, meine Herren, ey. Das gibt's doch gar nicht.
Blaswitsch.
Halt. So, hier, guck mal.
Entschuldigung, der alte Radio-Gag musste raus jetzt.
Ja,
ist klar. Hast du ihn verstanden überhaupt?
Ja, natürlich habe ich den verstanden. Ich habe einfach versucht, mit meinem HSV-Feuerzeug einfach elegant überzuleiten.
So, ja, dann würde ich sagen.
Bist so bekloppt, das ist wirklich Wahnsinn.
Tut mir furchtbar leid. Ja, was HSV, aber ich würde ganz ehrlich mal, also sagte dir der Name Kees van Wonderen etwas?
Nee, der sagt mir gar nichts. Ich habe jetzt ein bisschen recherchiert. Der hat
wird als neuer Trainer auf Schalke.
Ja, als Spieler 5 Länderspiele war, hat mit Feyenoord den UEFA Cup damals gegen Dortmund gewonnen.
Ja.
Entschuldigung. Nee, ich habe mich gerade verschluckt.
Gute Besserung.
Als Trainer für mich noch gar keine Spuren hinterlassen. Man könnte natürlich jetzt sagen, Huub Stevens kam damals auch als relativ unbekannter aus Holland, hat auch damals den UEFA Cup als Spieler gewonnen, eher mit Eindhoven, aber ich finde, der Fußball hat sich ja da auch verändert. Ich halte es tatsächlich wieder für ein Risikotransfer. Ben Manga hat jetzt alles in der Hand. Gerards, den kannten auch wenige vorher, der hatte vorher bei Jean-Chiloir gute Arbeit geleistet. Weil ich weiß gar nicht, du musst ja so viel schultern im Moment als Schalke-Trainer auch, ne? Ob da nicht besser einer gewesen wäre, der, sagen wir mal, Erfahrung hat, der aber auch eine Ruhe ausstrahlt und sowas. Wie haben Medienvertreter geschrieben? Also Kes van Wonderen, herzlich willkommen in Gelsenkirchen-Buer. Zeit ist gar keine, sofort liefern. Ne? Das ist leider so und deshalb ist natürlich auch diese Verpflichtung eines Trainers, der wenig Kredit mitbringt, sicherlich ein Risiko. Aber Leute mit Kredit haben sie in Schalke auch ausprobiert, mit Marc Wilmots zum Beispiel, das hat auch nicht funktioniert. Also ich würde ihm jetzt mal unvoreingenommen eine Chance einräumen wollen, aber das ist schon eine Herkulesaufgabe in Schalke.
Ja, also er ist jetzt mit 55 das erste Mal, hat 2 Jahre mal als Cheftrainer gearbeitet, steht für unansehnlichen Fußball.
Wer sagt das?
Guck dir das bitte mal an, was er tatsächlich fabriziert hat überall. Das ist tatsächlich einfach auch wirklich, 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 vor allen Dingen Absicherung. Also da geht nichts groß nach vorne. Das Spielsystem ist sehr defensiv und ist nicht wirklich, aber vielleicht ist doch das, was Schalke braucht, jemanden, der Bus kann. Ich kann mir gut vorstellen, Schalke ist einfach, und lass es uns einfach wirklich mal facen, Schalke ist einfach keine Adresse mehr. Das klingt wirklich so, als ob Ben Manga mit dem schweren Koffer, Geldkoffer, wahrscheinlich eines Wurstfabrikanten, irgendwo rumgefahren ist und gesagt hat, nehmt doch bitte das ganze Geld und komm einfach
nach Schalke. Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass der noch viel Geld hat.
Weiß ich nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das so gewesen ist und dass er als erstes bei Raoul angeklopft hat und der hat gesagt, was, Schalke? Bist du bescheuert? Also dann bleibe ich doch hier lieber irgendwie in Spanien. Das ist zwar auch scheiße, aber bevor ich mir Schalke gebe, auf keinen Fall. Und so ging es weiter. Dann ist der Koffer halt immer schwerer geworden. Und irgendwann hat dann irgendwann von einem anderen gesagt, ach komm, ich nehme den einfach mal und guck mal. Und selbst wenn es nur für 2 Jahre ist, dann ich kann damit haushalten, komme das Rest des Lebens damit klar. Und gut ist, also ganz ehrlich, was da auf Schalke passiert und wen sie da jetzt noch zur Verfügung haben und wer da noch als Trainer, wer will denn als Trainer, als etablierter Trainer außer Peter Neururer da hingehen? Also wer?
Ja, tue ich mich jetzt ein bisschen, also das ist verheerend. Schalke ist keine Adresse mehr, sagst du.
Ja.
Das sehe ich natürlich schon noch anders.
Ja?
Es ist 5 Jahre her, da haben sie in der Champions League gespielt.
Ja.
Ich glaube eher, dass viele Trainer mittlerweile Angst haben, ihren Namen völlig zu ruinieren, wenn sie nach Schalke gehen, weil ich finde den Kader auch nicht gut. Ich glaube, dass Ben Manga schon auch so ein König ist. Mit und unter dem zu arbeiten ist nicht ganz einfach. Das glaube ich wohl. Und Geld ist wohl überhaupt gar keins da. Jetzt hofft man irgendwie auf solche Leute, die vielleicht irgendwo im Ausland vermeintlich Spuren hinterlassen haben oder man sieht etwas in denen. Die sind Heerenveen letztes Jahr 11. geworden. Also das ich kann das überhaupt nicht einschätzen, ob Heerenveen damit gut gespielt hat. Du sagst unattraktive Spielweise. Ich habe noch kein Spiel von Heerenveen über 90 Minuten gesehen, also zumindest nicht in den letzten Jahren. Die holländische Trainerausbildung ist ja normalerweise eine gute. Aber die Frage.
Mach das mal, mach dir den Spaß und guck dir mal in den Archiven Spiele von denen an.
Hast du das übers Wochenende gemacht, oder was?
Ja, sicher. Ich kann ja nicht irgendwas behaupten, was ich nicht irgendwie gesehen habe.
Nein, wenn das einer nicht kann, dann ganz sicherlich du. Aber er ist mit den Go-Ahead Eagles, ist er aufgestiegen in der
Glückwunsch.
Ja, muss man ja auch mal sagen. Ne? Aber guck mal, wenn ich mir die Mannschaft angucke, also du hast einen Hegeren im Tor, da hatte sich ja der Vorgänger Gerards gegen den Neuzugang entschieden, also Hoffmann, der aus Braunschweig kam, den ich für einen guten Torwart eigentlich halte. Hegeren hat es bisher ordentlich gemacht. Am Wochenende hat er schlecht gespielt. Dann hast du Mohr, der war schon ausgemustert. Kallas ist ein solider Abwehrspieler und mit Abstand der Beste, den Schalke hat. Mörkin auf links finde ich noch ganz okay. Antwi Ajay, der hat Tempo. Schallenberg hat kein Tempo, kann aber normal Sechser spielen. Karaman und Silla hast du vorne. Younes war mal echt ein guter Zocker. Und Krüger im defensiven Mittelfeld. Dann kommt Tempelmann, der war schon ganz ausgemustert. Donko hat erst keine Rolle gespielt. Jetzt sitzen, Wasinski sitzt auf der Bank. Also, ich will damit sagen, da sind noch Namen, aber ob das alles stimmig zusammengestellt ist, dieser Kader, sehe ich nicht. Sie wollen nächstes Jahr aufsteigen. Puh, also man hat jetzt alles in die Hand von Ben Manga gelegt und jetzt muss er dann auch mal zeigen, ob er nicht nur ein Diamantenauge in Frankfurt war, sondern aber auch als Alleinverantwortlicher arbeiten kann. Also zusammengefasst, ich finde, Schalke hat immer noch ein großer Name, ist eine große Adresse, aber es haben auch viele echt Angst, sich da zu verbrennen.
Ja, zusammengefasst kann man aber auch sagen, dass Ben Manga außer Silla nichts auf den Appel gekriegt hat, ne?
Also Younes finde ich noch eine ganz, interessante Verpflichtung für die Liga und auch Antwi Ajay, aber gerade hinten in der Abwehr, Gantenbein, Wasinski, Sanchez, also da hat mich überhaupt noch keiner überzeugt. Da muss man auch sagen, man kann ja nicht immer nur sagen, Ben Manga hat super Spieler eingekauft. Nee, für die ist er dann auch verantwortlich.
Ist das System Anfang am Ende? Bei Kaiserslautern. Wie sieht's aus?
Momento.
Ich hatte Bauchschmerzen. Du weißt es. Ja. Du weißt es. Ich hatte große, große Bauchschmerzen, dass Anfang mit seinem System und der erste FC Kaiserslautern ein Perfect Match sind und dann Elversberg im Derby gegen Kaiserslautern 1-0. Guten Tag, da weißt du aber auch Bescheid. Da habe ich keine weiteren Fragen mehr. Der Wintermantel ist die Übergangsjacke.
Ich bin jetzt nach der Länderspielpause zu Hause gegen Paderborn. Hatten ja mit 7 Punkten aus 3 Spielen einen richtig guten Start. Eigentlich ist das, was da auf dem Blatt steht bei Lautern, finde ich schon, finde ich qualitativ eigentlich echt gut. Auch gerade im Mittelfeld mit Ritter, mit Kaloc, dann vorne Ache. Ich bin mir halt nicht sicher, ob Markus Anfang will ja Fußball spielen lassen. Das kann man ihm ja wirklich nicht absprechen. Also das sieht ja meistens ordentlich und attraktiv aus. Aber ich glaube, in Lautern brauchst du einfach eine defensive Stabilität und die Leute wollen halt sehen, dass du die Bande durchkriegst. Das ist nun mal so. Natürlich hat keiner was dagegen, wenn da mal ein schöner Spielzug dabei ist. Aber ist jetzt sicherlich auch nach der Station Dresden, die am Ende, obwohl er ja da sehr beliebt sogar war, zweimal keinen Aufstieg gezeitigt hat, ist das auch für Markus Anfang selber, glaube ich, schon eine relativ entscheidende Phase jetzt in seiner Karriere. Und wenn das Spiel gegen Paderborn verloren geht, dann muss man kein großer Prophet sein. Dann wird's unruhig am Betze.
Ja, absolut. Also ich meine, schön spielen und trotzdem aber einen beschissenen Tabellenplatz, das kennen wir beide. Das will man auch nur bedingt haben, glaube ich. Also irgendwann musst du halt einfach schlicht und ergreifend mal liefern und Platz 12 mit 9 Punkten. Einfach nur mal so, von 100 Düsseldorf hat 17 auf Platz 1 und Magdeburg auf 2 mit 16, Paderborn auf 16, KSC 16. Der Hamburg SV auf Platz 5 und hätten fast auch vielleicht Tabellenführer sein können. Aber gut, das
war nur fast. Wer hätte Tabellenführer sein können?
Nee, stimmt nicht. Nee, stimmt gar nicht.
Wir haben das Spiel gewonnen, also mehr kannst du nicht machen am
Wochenende. Stimmt nicht. Du hast recht. Ja. Warte mal nochmal. Nee, du hast recht.
Ich habe mich ja letzte Woche festgelegt und hatte ja gesagt, dass der HSV das Spiel gewinnen wird, weil ich auch glaube, dass irgendwann Fortuna Düsseldorf, die letzten Spiele, da war schon auch eine Menge Spielglück dabei und auch Schiedsrichterentscheidungen, wie ihn führt. Wobei gestern kurioserweise eigentlich Düsseldorf in der zweiten Hälfte richtig gut gespielt hat. Klatzel hat gesagt, das war ein Statement. Steffen Baumgart hat gesagt, das Ergebnis ist zu hoch, aber es war ein wichtiger Sieg. Was mir beim HSV gestern sehr gut gefallen hat, dass alle nach hinten verteidigt haben, also wirklich auch diese Gier, nach hinten was zu machen. Raab hat sehr gut gehalten, freut mich für den Jungen, der musste viel Kritik einstecken. Ich glaube trotzdem, dass Heuer berechtigterweise die 1 bleibt, aber das hat mich sehr gefreut für Raab. Ich finde auch El Fadli nach hinten zu ziehen, das hat mich gefreut, weil ich finde ihn sicherer als Hatze Kadunic. Ich weiß nicht, was mit dem jungen Franzosen mit Perrin ist, weil der hat ja wirklich richtig Erfahrung in der Ligue 1. Würde ich mir auch mal wünschen, dass der dazukommt. Dompe ist eine Sensation, echt für die Liga, wenn er hoffentlich nicht mehr so oft verletzt ist. Katterbach spielt jetzt in einer ganz interessanten Rolle, rechtes Mittelfeld, aber den hat Baumgart jetzt zum zweiten Mal gebracht. Also scheint es doch nicht zu sein, dass er mit ihm gar nichts anfangen kann. Und ja, jetzt spielt sie zu Hause gegen Magdeburg. Das war gestern einfach mal ein Spiel. Also das zu gewinnen in Düsseldorf, das hat uns gut zu Gesicht gestanden. Definitiv.
Ja, das finde ich allerdings auch. Gab nicht so wahnsinnig. Miro Klose hat gewonnen gegen Preußen.
Ja, auch, würde ich sagen, mit, wie steht's, eine zerfahrene Partie. Der FCN siegte letztlich gegen kämpferische Münsteraner. Ja, also irgendwie man weiß gar nicht, wie Nürnberg die 10 Punkte hinbekommen hat. Also ganz sicherlich ist das, nein, ich will mich auch gar nicht auf Miro Klose einschießen, aber ich verstehe halt oft nicht, was dann so vorher erzählt wird. Ja, der steht für eine bestimmte Art von Fußball und die jungen Leute und sowas. Also Nürnberg-Spiel im Moment zu gucken, ist schon harte Kost. Und da wir ja auf Tradition stehen, mögen wir ja beide den Club. Aber da sind eher die 10 Punkte schon gefühlt. Wo habt ihr die denn eigentlich her? Also eine richtige Idee sehe ich immer noch nicht, aber dass dieser Sieg natürlich ganz, ganz wichtig für Nürnberg war, das steht ja außerhalb jeder Frage.
Hast du nicht auch das Gefühl, dass sich das langsam vorne so ein bisschen einsortiert und langsam auch mal so ein bisschen relativiert? Also sprich, dass man schon einfach auch sehen kann, dass vielleicht Hannover dann doch nicht die Wucht mitnehmen kann oder weiter fortführen kann. Es ist noch alles sehr, sehr früh, aber langsam kommen die Top-Favoriten für den Aufstieg oder zumindest mal auch für die Relegation. Und ich habe auch den Eindruck, dass das am Ende des Tages dann doch nur so 4-5 Mannschaften sind. Die Sehnsucht war größer, aber auch beim KSC sehe ich jetzt also wenn man das Spiel gesehen hat, jetzt auch wieder gegen Darmstadt, dann war das nicht mehr der KSC, den wir am Anfang gesehen haben. Also irgendwie macht sich das Gefühl breit, dass wir dann doch eine Grundordnung reinkriegen. Und da bin ich mal dann sehr gespannt, wer es am Ende macht.
Ja, du hast Düsseldorf, ich denke, die bleiben bis zum Schluss oben dabei. Magdeburg, da weiß ich nie so ganz. Also sie wirken auf jeden Fall stabiler als im letzten Jahr. Paderborn hochgefährlich mit Kwasniok. KSC haben wir letzte Woche schon groß gelobt. Wobei jetzt diese Frage, Christian Eichner hat einen Vertrag vorliegen, auch sein Co-Trainer, weil er hat ja gesagt, er macht nur mit Bajramovic weiter. Da geht es ja darum, der ist ja auch gleichzeitig Co-Trainer der bosnischen Nationalmannschaft. Da geht es um Gehaltszahlungen. Also da hinter den Kulissen, da blicke ich nicht so ganz durch. Ich würde dem KSC dringend raten, in dieser Formation weiterzumachen. Dann der HSV Hannover gewinnt seine Heimspiele immer. Jetzt kannst du sagen, was geht dann als erstes mal? Wenn sie mal ein Heimspiel nicht mehr gewinnen, dann müssen sie abreißen lassen oder gewinnen sie vielleicht mal auswärts. Gestern, das war eine Minusleistung in Braunschweig bei einem der wichtigsten Derbys in Deutschland. Und ja, der FC ist halt die Frage, das war jetzt ein glanzloser Arbeitssieg gegen dezimierte Ulmer, gar keine Frage, hast mal zu Null gespielt. Wie nah ist der FC an der Spitze dran, um im Winter noch nachzulegen? Da haben wir letzte Woche schon ausgedeutet, was so die Problemzonen sind. Wahrscheinlich ein Achter, der den Rhythmus bestimmt, ein Rechtsverteidiger und ein Mittelstürmer. Ja, und dann hast du 7 Mannschaften und ich glaube, damit hast du sie dann auch schon aufgezählt. Also ich glaube irgendwie nicht an Hertha, ich glaube auch nicht mehr an Schalke. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass dieses Jahr eine Zahl mit 6 da vorne, also 60, 61 Punkte reichen, um aufzusteigen. Normal sagst du ja immer, die 2-Punkte-Regel im Schnitt ist das, was du brauchst. Aber weil so viele oben mitspielen, werden sie sich auch viele Punkte untereinander abnehmen.
Lass mich noch ein kurzes Highlight setzen am Ende dieser Folge. Das müsstest du uns vielleicht einfach mal erklären. Sie haben zwar gegen VfB 2 1-0 gewonnen, aber wir gehen mal kurz in die dritte Liga. Was ist mit dem VfL Osnabrück passiert? Der ist so ein bisschen aus dem Sichtfeld rausgerutscht, aber die Fallhöhe war ganz schön krass, wenn man sich das jetzt mal anguckt. Letzter in der dritten Liga. Guten Tag.
Ja, die haben letztes Jahr, also es gab ja dieses Wunder vor anderthalb Jahren, wo sie in der 94. und 96. erstmal aufgestiegen sind. Dann waren sie überfordert unter Tobias Schweinsteiger in der zweiten Liga. In der Rückrunde kam Uwe Koschinat, der hat das Ganze noch stabilisiert und zumindest einen ehrenvollen Abstieg hingelegt. Koschinat wollte dann irgendwie einen anderen Fußball spielen, einen dominanten Fußball. Dafür steht er selber nicht, weil bei ihm ist es eigentlich Zweikämpfe, Standards, viel Laufen und körperbetont. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Jetzt haben sie Pit Reimers geholt. Der war lange beim HSV. Guter Typ. Ich kenne ihn persönlich und hat auch sehr gute Arbeit geleistet. Wichtig jetzt, dieses Spiel zu gewinnen, weil sie ja in Wien auch schon 1-0 vorne waren und dann innerhalb von 2 Minuten mit Rot und 2 Gegentoren alles weggeschmissen haben. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es in Osnabrück auch so, jahrelang immer ein Fahrstuhlclub zwischen zweiter und dritter Liga, nie in der zweiten Liga etabliert, dritte immer wieder oben mitgespielt. Vielleicht nutzt sich das irgendwann auch mal ab, ne? Weil die Leute sind dann irgendwann auch anspruchsvoll, warum können wir uns denn oben nicht halten? Du kriegst natürlich auch nicht immer diese Intensität auf dem Platz, jedes Spiel zu einem Bremer Brücke-Spiel zu machen, wo du sagst, boah, da fliegen heute die Funken oder sowas. Man muss sich echt Sorgen machen, weil es gibt viele Beispiele, wo Mannschaften einfach durchgereicht werden, von der zweiten in die vierten Liga oder mit ganz anderen Erwartungen gestartet sind. Frag mal nach in Duisburg letztes Jahr. Das ist schon, das ist eine Adresse oder ein Verein, da teile ich deine Sorge. Ich glaube, dass dieser Sieg gegen Stuttgart 2 ganz, ganz wichtig war.
Hin raus, es ist Länderspielpause. Tipps.
Tipps?
Deine Tipps.
Tipps. Ja. Ich wollte eigentlich noch, ich ja. habe Peter Radenkovic. Der ist 90 geworden, der erste Popstar der Bundesliga. Sepp Maier hat ihm einen rührenden öffentlichen Brief geschrieben. Bini Radi, Bini König. Das war so ein Typ. Das war so ein Typ wie du. Also auf dem Platz gut, immer gut gestylt. Die Frauen fanden ihn ganz hervorragend und so ein richtiger Entertainer. Und sprechen mich ja so viele Frauen immer drauf an. Ah, dieser Mike, ist er denn wirklich so schön? Weil sie haben dich da noch nicht gesehen, wie du immer sagst. Diese Stimme ist ja Wahnsinn, die lässt mich träumen. Also das sind Gedanken aus dem Reiche des Erdbeermundes.
Leute, was ist denn hier los in diesem Podcast heute? Das ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Also, ja gut. Okay, ich nehme das jetzt einfach mal mit.
Bosnien-Herzegowina mit Sergej Barbares gegen Deutschland.
Sergej Barbares?
Ja, ist Nationaltrainer von Bosnien.
Den habe ich das letzte Mal beim Pokerspielen in Berlin im Spielcasino gesehen. Aber ansonsten habe ich nicht mehr viel von ihm gehört.
Hast du gewonnen?
Bitte?
Hast du gewonnen?
Ich habe den so ausgezogen, das kann ich dir gar nicht sagen. So ausgezogen. Das wird ein schweres Spiel. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, es wird ein 2-1, ein knappes. Für Deutschland natürlich.
Okay, ich sage, Deutschland gewinnt 3-1. Sicherlich vor heißblütigen Zuschauern, immer geile Kulisse und Atmosphäre auf den Balkan-Fußballplätzen. Und dann Deutschland gegen die Niederlande. Heimspiel am Montag ist das dann, glaube ich. Da sage ich ein 2-1 für Deutschland.
Das wird ein... Also ich würde mit Sehnsucht sagen 1-1. Ich glaube aber, dass Holland 2-1 gewinnt.
Echt? Okay.
Okay. Das wird eine erste Zäsur werden für Julian Nagelsmann nach langer Zeit. Oh,
Übrigens hat Jamie Leveling ist ja berufen worden, ne? Und hat ja gesagt, er hat eine Nummer angerufen, die kannte er nicht. Und dann hat er irgendwie aber das Profilbild gesehen von der Nummer, die angerufen hat. Und das ging mir ja auch genauso. Ich muss das mal ganz kurz erzählen. Mir ist jemand aufgefallen auf Facebook damals, der immer einfach coole Kommentare losgelassen hat. Und dann habe ich gedacht, wer ist dieser Mike Kleiss? Und dann saß ich irgendwann im Neptunbad. Das ist ein Kraftsportzentrum mit Sauna mitten in Ehrenfeld in Köln. Und dann hat ein unverschämt gut aussehender Typ, hat da die Eisen verbogen. Der Oberkörper hat sich angespannt, das Produkt im Haar, Wahnsinn. Habe ich gedacht, wie kann man denn eigentlich so gut aussehen beim Sport machen? Und beim Rausgehen dachte ich dann, das ist doch dieser Kleiss. Und dann habe ich ihn angeschrieben, habe ich das Profilbild gecheckt auf Facebook und wenn man das sieht, also ich habe mir das jetzt gerade nochmal angeguckt, das ist so aus einem Gesprächstermin. Der Kunde ist verzweifelt und dann sitzt er einfach da. Nein, ihr müsst...
Ja, das ist mit Stocki, mit Thomas Stock. Ja. Großer, toller Arzt in der Mediapark-Klinik, der Goldhände hat.
Goldhände, definitiv. Mich, ja. Und dann sitzt er mit dem Gesichtsausdruck dann und sagt, ihr müsst den Erdbeermund nicht schließen. Das ist eine ideale Filiale da an der Abfahrt Mendig-Main. Also da kann man so viel rausholen. Und dieser Blick. Und dann hat er geschrieben, ja, das war ich wirklich. Und das war der Beginn einer wunderbaren Podcast-Freundschaft, würde ich sagen.
Absolut, ja? Absolut. Boah, du hast das nochmal zusammengefasst. Da bin ich jetzt irgendwie so ein bisschen kribbelig geworden, während du da, es ist niemand kann das schöner erzählen, unsere Romanze als
vor du. Allen Dingen heute Morgen ist es richtig kribbelig, obwohl der Technikchef noch nicht mal dabei ist, weil ich ja nur in München sitze, ne? Und der sorgt ja normalerweise hier für die sexuelle Energie in diesem Podcast.
Absolut, lieber Technikchef, du musst tatsächlich jetzt auch nachlegen. Aber ich muss sagen, es liegt so ein bisschen auch an diesem Clint Eastwood Hoodie. Ich bin da immer auch, wenn du heute Abend wieder in der Glanzparade bist, da bin ich mir sehr gespannt, welche Hoodies ihr da wieder anhabt.
Ich lasse den einfach so, an. Also es soll schon nach dir riechen dann, auf jeden Fall.
Ich würde es mir sehr wünschen. Einmal wenigstens. Ja. Und Wolf Fuß hat normalerweise immer die besseren Hoodies an. Das ist schon so. Aber du hast die besseren Jacken.
Gut.
Ich weiß nicht, woher du diese Jacken. Also es ist auch wirklich so, dass wenn man in Köln durch die Stadt geht, dann ist das so, dass man mitten auf der Straße angehalten wird und du denkst so, ach, wieder so eine Podcast-Hörerin. Und die erste Frage ist, wo hat Thomas Wagner, ich frage für einen Freund, diese Jacken her? Er ist so ein Jackenfetischist.
Ich dachte, sie wird gesagt, dann, ich frage für eine Freundin.
Nein, für den Mann.
Ah, okay.
Das ist immer so enttäuschend, so ernüchternd, weil du dann die Frauen fragen für ihren Mann, wo hat Thomas Wagner diese Jacken her? Und vor allen Dingen die Jeansjacken. Also das ist bekannt inzwischen, dass gerade die Jeansjacken, das macht dich so rough.
Ja.
Irgendwie sehr rough.
Rough.
Ja.
Rough.
Das ist mitten auf dem Ring, wirst du gestoppt und wirst nach Jacken von Thomas Wagner gefragt. So weit ist es.
Wahnsinn.
Und da muss man sagen, wer so Jacken kann.
Ja.
Wer so Clint Eastwood kann.
Ja.
wer so Erdbeermund und wer natürlich auch Istanbul kann.
Ja.
Der hat definitiv eines.
Nämlich
Eier.
Wir
brauchen
Eier.